Wegmarken. Berlin im Nationalsozialismus.
Ein großes graues Stahltor schließen wir auf. Schon stehen wir vor einem niedrigen kleinen Häuschen. Kein schöner Anblick. Zuletzt war hier das Büro eines Autohändlers, der seine maroden Karossen auf dem Gelände verkaufte. Jetzt steht die unscheinbare Baracke vor uns leer. Doch dies ist ein historischer Ort. Hier hat der SPD-Politiker Julius Leber im Zweiten Weltkrieg seine Kohlenhandlung betrieben und im Hinterzimmer auf verhockten Sesseln die Männer verschiedener Widerstandsgruppen empfangen. Zwar ist die Baracke selbst nicht mehr die von früher, aber es gibt da ein Detail. Wir gehen um das Häuschen herum und finden, was wir suchen. Petra Zwacker, Kulturamtsleiterin vom Bezirk Tempelhof-Schöneberg.
Also hier war die hintere Tür, durch die man raus konnte. Und hier, das ist noch das originale Tor, wo noch der zweite Hinterausgang war. Das heißt also, wenn jemand dann von vorne reinkam, gab es hier nochmal die Möglichkeit zu entschlüpfen, was natürlich wesentlich war, weil es sich ja um eine konspirative Tätigkeit handelte. Und man muss auch sehen, zu dieser Zeit war das hier mit Sicherheit ein sehr abgelegenes Areal. Es war ein Gewerbeareal. Und da hat man auch niemanden vermutet.
Jetzt aber steht die Baracke inmitten des Geländes, das im Zuge des sogenannten Stadtumbau West zu einem Grünzug umgestaltet wird. In wenigen Jahren werden hier Spaziergänger, Skater und Fahrradfahrer Erholung suchen.
Und es wird ein aktiv genutzter Ort auch sein.
Wie soll dann im neuen Park dem Widerstand an diesem Ort gedacht werden? Darüber ist eine heftige Diskussion entbrannt. Der Bezirk Schöneberg-Tempelhof will ein Denkzeichen kreieren und hat einen Kunstwettbewerb ausgeschrieben. Mit der Auflage, dass nur die Fundamente der Baracke stehen bleiben. Die Schöneberger Bürger, organisiert im sehr aktiven Stadtteilverein, wollen das Haus dagegen unbedingt komplett erhalten. Sie bekommen Rückendeckung von Julia Heinemann. Sie ist die Enkelin von Julius und Anne-Dore Leber. Mit Blick auf die Baracke sagt sie zu den Abrissplänen:
Also ich finde das ja unsäglich. Das ist ja geschichtsvergessend oder ahistorisch oder eigentlich unverschämt.
Julia Heinemann hat ihren Großvater Julius Leber nicht mehr erlebt. Er kam aus Lübeck, war Journalist und SPD-Reichstagsabgeordneter. 1933 wurde er im Zuge einer Widerstandsaktion verhaftet, verurteilt und dann im KZ Sachsenhausen inhaftiert. 1937 kam er frei. Da verdiente seine Frau Anne-Dore Leber mit ihrer Schneiderei den Unterhalt für die vierköpfige Familie. Gisela Wenzel von der Berliner Geschichtswerkstatt, die sich auf dem Gelände an der Torgauer Straße jetzt zu uns gesellt hat, sagt, Julius Leber musste damals ganz neu anfangen.
Denn als Journalist und Reichstagsabgeordneter konnte er natürlich nicht mehr arbeiten. Und so fand er über Freunde aus dem SPD-Widerstand. Da gehört Gustav Dahrendorf vor allen Dingen dazu, der Vater von Ralf Dahrendorf. Und andere fand er diese Möglichkeit, hier in dieser Kohlenhandlung zu arbeiten.
Körperlich, geistig und seelisch ungebrochen sei Julius Leber trotz der KZ-Erfahrungen gewesen, schrieb sein Freund Gustav Dahrendorf später. Und seine Frau Anne-Dore Leber bestätigte 1965 in einem Radiointerview, dass er aus voller Überzeugung Widerstand leistete. 1944 fragte sie ihn, ob er denn an den Erfolg des Widerstands glaube.
Er antwortete mir damals: Ich kann es nicht sagen. Es bleibt sich auch gleich. Ich habe nur einen Kopf und ich kann ihn für keine bessere Sache einsetzen als diese.
Wer reinkam in die Baracke, die kleiner war und ein bisschen anders aussah als die, vor der wir jetzt stehen, ging durch einen kleinen Windfang ins Büro der Kohlenhandlung, die Leber übrigens ganz nebenbei auch sehr erfolgreich führte. Wer aber hierher kam, um darüber nachzudenken, wie Hitler zu stürzen sei, der wurde direkt in besagtes Hinterzimmer geführt. Das waren zunächst Männer aus dem SPD und dem gewerkschaftlichen Widerstand um Wilhelm Leuschner. Dann aber, ab Anfang der 40er Jahre, suchte und fand Leber auch Kontakt zur Wehrmachtsführung. Klaus Graf Schenk von Stauffenberg kam zum Beispiel in die Torgauer Straße, ebenso Mitglieder des Gördeler und des Kreisauer Kreises.
Vor allen Dingen wurden eben Kontakte weitergegeben, Termine vermittelt, wo man sich weiter trifft und so weiter,
weiß Gisela Wenzel. Aber die Widerständler diskutierten hier auch, wie sie genau vorgehen wollten, um wieder einen sozialen Rechtsstaat zu schaffen. Helmut Graf von Moltke und die Mitglieder des Kreisauer Kreises lehnten ein Attentat auf Hitler zum Beispiel ab, hofften auf einen Staatsstreich des Militärs und konzentrierten sich auf Planungen für die Zeit nach der Diktatur. Julius Leber war dagegen überzeugt, der unmittelbare Sturz des Regimes müsse herbeigeführt werden. Er wird zitiert mit den Worten:
Um zum Umsturz zu kommen, würde ich mit dem Teufel paktieren. Was danach kommt, regelt sich von selbst, wenn von uns der Wille zur Verantwortung, zur Gestaltung als zwingende Lebensbedingung empfunden wird.
Schließlich bekam die Gestapo Wind von den Treffen in der Torgauer Straße. 1944 wurde Julius Leber in der Kohlenhandlung verhaftet. 1945 wurde er nach einem Schauprozess in Berlin-Plötzensee hingerichtet. Nach dem Krieg baute seine Frau Anne-Dore Leber die durch Bomben zerstörte Baracke wieder auf. Sie verkaufte hier weiterhin Kohlen, nutzte das Häuschen aber auch als Büro für ihren Mosaik-Verlag. Sie brachte unter anderem Bücher für Schulen und pädagogische Hefte heraus. Enkelin Julia Heinemann erinnert sich, dass es da zum Beispiel das Heft mit dem Titel 555 Berufe für junge Mädchen gab.
Ich glaube, sogar dieses Buch hat sie zusammengeschrieben mit der Freier von Moltke. Die hat ja mit den anderen Ehefrauen der Widerstandsleute immer noch engen Kontakt. Und sie hatte eigentlich immer wieder mobil gemacht, lasst uns was zusammen machen. Sie hat sich so gefühlt wie eine Nachlassverwalterin des Widerstands.
Und so, erinnert sich Julia Heinemann, wehte durch das kleine, murkelige Häuschen, wie sie die Kohlenhandlung nennt, der Geist des Widerstands auch nach dem Krieg weiter. Zumal Anne-Dore Leber nicht nur publizistisch, sondern auch politisch aktiv war, als Berliner Stadtverordnete für die SPD, bei aller Trauer über das Geschehene.
Sie war ja auch immer noch traumatisiert und sie hatte immer so eine Haltung gehabt, so geraden Rücken und durch, und hatte bestimmt auch Ängste gehabt, also vor ihrem eigenen Mut, jetzt da loszuziehen und diese Bücher zu produzieren und Vorträge zu halten und in die Politik da zu gehen. Das war ja sehr mutig von ihr und ich bin sicher, dass sie zwischendurch immer wieder ein bisschen zusammengebrochen war.
Doch das hat sich ihre Großmutter nicht anmerken lassen, sagt Julia Heinemann. Anne-Dore Leber verkaufte die Kohlenhandlung in den 60er Jahren. Danach wurde die Baracke erweitert und umgebaut. Was jetzt aus dem Haus wird, muss sich zeigen. Ob es wirklich so, wie es ist, erhalten werden kann? Für Petra Zwacker vom Bezirk Tempelhof-Schöneberg ist das eher unwahrscheinlich.
Weil man sich ja auch Gedanken machen muss, wie soll das Gebäude künftig unterhalten werden? Denn es ist, sage ich mal, ein schlecht gepflegtes Denkzeichen oder Gedenkstätte. Ist noch viel, viel schlimmer, finde ich, als gar keine.
Aber dass hier an Ort und Stelle Erinnerungsarbeit geleistet werden soll, da sind sich alle einig. Die Namen Julius und Anne-Dore Leber sind nicht vergessen.